Prolog. Wenn jemand mir als Kind in den 50er Jahren erzählt hätte, dass ich mein Leben eines Tages mit einem Pinguin verbringen würde und es zumindest eine Zeit lang heißen würde, er und ich gegen den Rest der Welt, wäre ich nicht allzu verwundert gewesen. Schließlich hatte meine Mutter in unserem Haus in Escher 3 Alligatoren gehalten, bis sie zu groß und gefährlich für die beschauliche Kleinstadt wurden und von Tierpflegern vom Chessington Zoo abgeholt wurden. Es war nie ihr Plan gewesen, Alligatoren als Haustiere zu halten. Sie hatte in Singapur gelebt, bis sie mit 16 nach England zurückgekehrt war, und ihre beste Freundin hatte ihr beim tränenreichen Abschied 3 Eier als Souvenir geschenkt. Die Krokodilbabys waren, selbstverständlich, während der langen Reise in ihrer Kabine geschlüpft, also hatte sie sie, selbstverständlich, mit nach Hause genommen. Jahre später sagte sie in wehmütigen Augenblicken manchmal, dass dieses einfallsreiche Geschenk wahrscheinlich das nachhaltigste Andenken war, das sie je bekommen hatte. Ich war mit Wildtieren und Haustieren gleichermaßen vertraut. Weil ich auf dem Land aufgewachsen war, hatte ich eine realistische Vorstellung vom Leben. Das gewöhnliche Schicksal von Füchsen und Stalltieren war mir vertraut, doch exotische Tiere kannte ich nur aus Zoos und meiner Fantasie. Wie später auch die Filme von Walt Disney, war ich inspiriert von den Geschichten des genialen Rudyard Kipling. Ich konnte mich völlig mit dem Dschungelbuch und Kim identifizieren, und in seiner Beschreibung des Schulalltags konnte ich meine eigenen Erfahrungen auch noch über ein halbes Jahrhundert später wiedererkennen. Ja, ich war mit edwardianischer Weltanschauung aufgewachsen. Meine Eltern stammten aus verschiedenen Teilen des Empires. Meine Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins und Cousinen waren rund um den Globus verstreut. Australien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, Indien, Ceylon, heute Sri Lanka, Singapur, Rhodesien, heute Simbabwe, Nyasaland, heute Malawi und so weiter. Für mich klangen diese Orte beinahe vertraut. Mehrmals im Jahr kamen Briefe und in etwas größeren Abständen auch deren Verfasser aus diesen Ländern, um meine kindliche Fantasie mit Geschichten aus dem dunkelsten Afrika und Ähnlichem zu befeuern. Doch ich wollte etwas anderes erforschen, unbekanntes Terrain betreten, eine wahrhaftige Tierra Incognita. Zu Südamerika schien niemand, den ich kannte, Erfahrungen oder Verbindungen zu haben. Also hatte ich mir schon, als ich noch zur Schule ging, in den Kopf gesetzt, dass ich nach Südamerika gehen würde, wenn ich groß war. Mit 12 kaufte ich mir ein spanisches Wörterbuch und begann heimlich, spanische Sätze zu lernen. Sobald sich die Gelegenheit böte, wäre ich bereit. Es sollte noch 10 Jahre dauern, bis sich die Chance ergab. Sie kam in Form einer Annonce im Times Educational Supplement. Lehrer für HMC-Internat in Argentinien gesucht. Die Stelle passte so genau zu meinen Plänen, dass meine Bewerbung eine halbe Stunde später im Briefkasten lag. Bereit, über den Atlantik zu flattern und den Leuten an der Schule zu verkünden, dass sie mit der Suche aufhören konnten. Ich war quasi schon auf dem Weg. Bevor ich tatsächlich aufbrach, erkundigte ich mich natürlich nach der wirtschaftlichen und politischen Lage. Mein Onkel, der für das Außenministerium arbeitete, informierte mich anhand seiner internen Kenntnisse über den äußerst fragilen Zustand der Perón-Regierung in Argentinien. Unser Geheimdienst war der Ansicht, es würde früher oder später einen weiteren blutigen Putsch durch das Militär geben. Terrorismus grassierte, Morde und Entführungen waren an der Tagesordnung. Einzig die Armee wäre in der Lage, die Ordnung wiederherzustellen, dachte man. Unterdessen stattete mich meine Bank in London mit Informationen zur ökonomischen Lage in Argentinien aus. Die Wirtschaft versank völlig im Chaos. Kurz, mir wurde von allen auf onkelhafte Weise nahegelegt, dass es ein absurdes Vorhaben war und es außer Frage stand, unter diesen Umständen nach Argentinien zu gehen. Niemand, der mit gesundem Menschenverstand gesegnet war, würde auch nur im Traum auf solch eine Idee kommen. Das war natürlich genau das, was ich hören wollte. Mehr Ermutigung brauchte ich nicht. Mir wurde ein Posten als Assistenzlehrer mit Fürsorgepflichten angeboten, doch meine Vertragsbedingungen klangen nicht sonderlich vielversprechend. Das College würde mir unter der Bedingung, dass ich ein vollständiges akademisches Jahr bliebe, einen Rückflug bezahlen. Meine Rentenversicherung in Großbritannien würde übernommen werden und meinen Lohn sollte ich in der Landeswährung erhalten. Was das im Hinblick auf die Kaufkraft vor Ort bedeutete, konnte mir der Direktor angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Durcheinanders nicht sagen. Jedenfalls würde ich genauso viel verdienen wie die anderen Lehrer. Während ich mich im College aufhielt, wäre für Kost und Logis gesorgt. Das war alles. Ich kümmerte mich darum, dass ich genug Geld auf dem Konto hatte, um mir im Notfall einen Rückflug buchen zu können. Und meine Bank vereinbarte mit einer Filiale der Banco de Londres y América del Sur in Buenos Aires, dass ich auf mein Erspartes in London zugreifen könnte, sollte es nötig sein. Doch Geld war mir egal. Ich war kurz davor, die Abenteuerlust, die ich als Junge verspürt hatte, endlich auszuleben und mich auf eine schicksalhafte Reise zu begeben. Dass mich ausgerechnet ein Pinguin als Freund und Reisegefährte erwartete, der eines Tages genügend Stoff für die Gute-Nacht-Geschichten der kommenden Generationen liefern würde, war eine erstaunliche Laune des Schicksals, die noch weit hinter dem westlichen Horizont lag. Sie hörten »Der Pinguin meines Lebens«, die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft, von Tom Michel. Aus dem Englischen von Lisa Kögeböhn, gelesen von Stefan Wilkening. Ein Hörbuch des Argon Verlags.